das ist der ICF Basel Podcast.
Wie können wir aufblühen unter schwierigen Umständen, unter widrigen Umständen? Und der Predigtext, recht lang ausgefallen das Mal, steht in Matthäus 6, Vers 10. Genau ein Vers. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Das ist eigentlich mein Herzenswunsch, vielleicht ist es auch euer Herzenswunsch, das ist meine Sehnsucht, meine Leidenschaft, dass das Reich von Gott unter uns spürbar, erfahrbar, erlebbar wird. Also das heisst, dass kranke Menschen, äußerlich oder innerlich krank, gesund werden. Dass Menschen, die orientierungslos sind, eine Orientierung finden. Dass Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, eine neue Hoffnung finden. Dass Menschen, die tot sind, wieder lebendig werden, wegen der Wiederherstellung, die Jesus Christus schenkt. Das ist meine Sehnsucht. Auch meine Sehnsucht, dass ungerechte Strukturen oder Regierungen oder Wirtschaftssysteme gebrochen werden und das Reich von Gott auch da in unserem Alltag, in unserer Wirtschaft, in unserer Politik hinein Fuss fasst. Wow. Und jetzt, Jesus hat das wirklich einen zweiten verkörpert. Das ist uns allen klar. Und wir sagen, jawohl, das wollen wir. Wir wollen auch regieren. Wir wollen auch regieren in unserem Leben, so wie es Jesus uns vorgemacht hat. Das ist auch klar. Nur, das Problem ist manchmal, dass da etwas klemmt. Bei mir klemmt manchmal etwas. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist. Ich wünsche mir manchmal, dass das Elend von meinen Nachbarn, von den Leuten, die ich kenne, oder sogar von mir, aufhört. Und das ist meine totale Sehnsucht. Und ich merke, das steht auch in der Bibel. Und ich merke dann, irgendwie klemmt etwas. Irgendwie passiert es nicht ganz. Das Reich von Gott soll zu uns kommen. Aber meine Realität ist, mein Chef, der bestimmt über mich und der macht mich fertig. Aber meine Realität ist, meine Arbeitskollegen, ich kann ihnen nicht ganz trauen. Ich weiss nie, ob sie mir von hinten eins in den Rücken schiessen. Aber meine Realität ist, ich weiss nicht, wie es mit unseren Kindern rauskommt. Ich habe Sorgen. Ich weiss nicht, ob die mal einen Beruf erlernen können, wo es nachher auch ihr Leben fristen können. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das Reich von Gott kommt, aber meine Freundin ist immer noch nicht in Sicht und ich bete doch schon so lange. Oder mein Freund ist immer noch nicht in Sicht und ich bete doch schon so lange. Ja, das Reich von Gott soll auf die Erde kommen, aber es klemmt etwas. Es ist etwas dazwischen gekommen. Ihr stöhnt an. Kennt ihr das? Und manchmal habe ich so das Gefühl, wir sitzen in der Minderheit, oder? Wir sind nicht an den Hebel der Macht, oder? Das Reich von Gott soll kommen, aber ich kann irgendwie die Steuern nicht umreissen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir in so einer Situation leben oder sogar aufblühen? Und da, finde ich, hat Daniel mit seinen drei Freunden am Sadrach, Mesach und Abednego extremst geleistet. Also ich finde, das sind wahnsinnige Vorbilder. Und die einen von euch haben es vielleicht auch schon gehört, dass eigentlich Daniel fast so ein eine Art wie Jesus, so ein Foreshadow auf Jesus ist im Alten Testament, oder? Und wir wollen jetzt diesen vier Freunden mal ein bisschen nachgehen und mal schauen, wie die unter widrigen Umständen aufblühen. Wir fangen an bei Daniel 1, Vers 1 bis 7. Die Geschichte von Daniel fängt recht niederschmetternd an. Er ist nämlich einer von diesen jungen, makellosen, intelligenten Jünglingen, wo vom Nebukadnezar auf einem Raubzug von Israel mitgenommen werden. Die sollen ausgebildet werden, die sollen Chaldäisch lernen, die sollen die ganze Weisheit lernen, die sie dort kennen. Und nachher, wenn sie gut genug sind, dem König Nebukadnezar dienen. Wir müssen aber wissen, dass der Daniel da nicht zum gutmütigen, netten, alten Herr gekommen ist, sondern der Daniel ist zum König Nebukadnezar gekommen, der einer der brutalsten, unberechenbarsten und okkultesten Herrscher war, den die Welt je gesehen hat. Da ist er also, der Daniel mit seinen drei Freunden. Eigentlich heissen sie ja Hanania, Misael und Asaria, aber auf Chaldäisch eben Sadrach, Mesach und Abednego. Und die sind jetzt in dem Babylon-System eingezwängt. Nämlich ein System von Gewalt, Willkür, Okkultismus und Götzenanbeterei. Und das haben sie dann richtig gemacht. Also eine Statue, 30 Meter hoch, 3 Meter breit. Immerhin, oder? Und dann musst du da runter und wieder rauf und so. Und wir müssen verstehen, dass der Daniel mit höherer Wahrscheinlichkeit in diesem Prozess noch zum Eunuch gemacht worden ist. Und wir müssen verstehen, dass der Daniel nicht nur seiner Männlichkeit beraubt worden ist, sondern auch seiner Heimat und seiner Familie und seinen Freunden. Und jetzt blühe mal schön auf, Daniel! Hey, wie würd's mir gehen bei dieser Bilanz? Wie würd's euch gehen bei dieser Bilanz? Aber das, was Daniel passiert ist, und das finde ich unglaublich, oder mit anderen Worten Wunder, bindestrichbar, er ist nicht bitter geworden in dieser Situation. Und ich frage mich, wie soll es gehen? In dieser Situation von der Ungerechtigkeit, vom Leid, vom Schmerz, wo uns vielleicht widerfahren ist, vielleicht sogar wegen unserer Überzeugung, wegen unserem Glauben. Hat dich das bitter gemacht? Das Problem ist, wenn wir uns dem Schmerz nicht stellen, von diesen Sachen, die uns zustoßen, die uns passieren, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, ist völlig egal. Sie passieren einfach und sie verletzen uns. Wenn wir uns dem Schmerz nicht stellen, wenn wir nicht anerkennen, dass das weh tut, und wenn wir nicht denen vergeben, die uns das zufügen, absichtlich oder unabsichtlich, wenn wir den langen Prozess der Vergebung nicht durchgehen, werden wir bitter. Und wenn wir bitter werden, werden wir unfrei. Versteht ihr? Wenn ich bitter bin, bin ich nicht mehr frei. Aber Jesus hat doch gesagt, das heisst von Jesus, der, wo Jesus frei macht, ist wirklich frei. Also wenn wir frei sein wollen, können wir nicht bitter sein. Wenn wir nicht bitter sein wollen, müssen wir uns dem Schmerz stellen und vergeben. Wichtiger Punkt. Hat Daniel offenbar gemacht mit seinen vier Freunden. Es heisst dann von ihm, er ist völlig frei geblieben einerseits, dass er und seine drei Kollegen mit allen anderen Weisen geschult worden sind und ihnen mit der Zeit um ein Vielfaches überlegen gewesen sind in der Weisheit. Zmitzt im Dunkel, stellt euch vor, wo die eingeraten sind, unfreiwillig. Geht ein Licht auf, das Reich von Gott prallt auf das Reich der Welt, auf das Babylon-System. Und es wird hell. Dann ein zweiter Punkt. Ausgesondert für Gott leben. Was heisst das? Ausgesondert sein für Gott ist eigentlich die Definition von Heiligkeit. Der Daniel hat gewusst, von dieser königlichen Platte, die ich da serviert bekomme, die haben das müssen essen. Das war natürlich ein Privileg. Aber er hat gesagt, hey, wenn ich von dem esse, kann ich meinen Gesetzen nicht gerecht werden, also esse ich nicht von dem. Und das ist gar nicht ganz so einfach gewesen, weil sein Chef, der da zuständig war für den Elite-Nachwuchs, oder? Der hat gesagt, hey, wenn ihr das Zeug nicht esst, komme ich Probleme über, dann werde ich den Kopf kürzer gemacht. Und der Daniel sagt, los, wir probieren es. 10 Tage. Das ist jetzt der Teil, den ich ein bisschen schwierig finde, als einer, der gerne Fleisch isst, aber ich predige jetzt. 10 Tage essen wir nur Gemüse und Früchte und trinken Wasser. Und dann kannst du schauen, wenn wir dann fitter sind als die anderen, ist gut. Und wenn nicht, fangen wir wieder an von dieser Platte zu essen. Vielleicht, weiss nicht. Auf jeden Fall hat er es gemacht und sie sind super rausgekommen. Schon nach 10 Tagen stärker und schöner. Merkt ihr das? Come on. Also, Heiligkeit heisst, dass du ein Leben führst, das Gott gefällt, auch dann, wenn dich niemand sieht. Silvia und ich sind letzte Woche zu Abend um 9 Uhr heimgekommen und im Nachbarsgarten haben die Kinder das Zelt aufgestellt. Also du hast nichts gesehen als das Zelt, aber es war ein Geschwätz drin und man hat genau gehört, wer alles drin ist, oder? Aber für sie drin, oder? Das Zelt, oder? Sichtschutz gleich Hörschutz, denkst du, oder? Jedes Wort haben wir verstanden und so benehmen wir uns Christen. Versteht ihr? Wir haben das Gefühl, das sieht doch niemand, was ich da mache am Computer. Das sieht doch niemand, was ich da denke oder was auch immer das ist. Aber der Punkt ist, wir spielen auf einer geistlichen Bühne. Ich möchte das so vorstellen, ein anderes Bild als Zelt. Du spielst da irgendetwas, du lebst da etwas im Verborgenen und da ist die grosse Leinwand und hinten sind die Leute und das Licht kommt von da. Das heisst, mit anderen Worten, die da, obwohl ich die nicht sehe, die sehen alles, obwohl ich ihnen gar nichts davon erzähle. Habt ihr euch schon mal überlegt, wieso, dass etwas, wo jemand sagt, viel mehr Kraft hast, als wenn der andere genau das Gleiche sagt? Wahrscheinlich liegt es an dem, dass der Erste das lebt, was er sagt, auch wenn er niemand sieht. Und das hat mit Heiligkeit zu tun. Und jetzt müsst ihr nicht denken, der da vorne ist, der hat das ja alles im Griff da hinten, oder? Nein, aber der weiss, dass es darauf ankommt, was er da macht, was dem passiert. Und er weiss, wann er muss Buß tun. Und ich glaube, das hat mit Heiligkeit zu tun. Gibt es Sachen, wo du lieber nicht willst, dass das alle sehen oder hören oder wissen? Warum versteckst du das? Das könnte der Moment sein, wo du sagst, okay, das ist, glaube ich, etwas, das lade ich da ab heute und gehe ohne das raus. Das können wir nachher im Gebet machen. Heiligkeit war ein entscheidender Baustein für die Salbung, die Daniel hatte. Daniel hatte eine unglaubliche Salbung. Versteht ihr? Letztlich hat Daniel mit seinen drei Freunden das ganze Reich gekehrt. Das ist unglaublich, so etwas. Aber das ist passiert. Gut, jetzt, was hat Daniel auch noch gemacht? Er hat seine Gaben in der Welt gelebt. Und zwar unfreiwillig. Er ist von seinem Heimatort entführt worden. Und alles andere habe ich schon erzählt. Und ist jetzt da in dem Reich, in dem Babylon-Reich gewesen, mit einem okkulten, unberechenbaren, gewaltbereiten Herrscher. Und da hat er seine Gaben gelebt. Und wisst ihr was? Ich glaube, die Kirche macht es oft genau umgekehrt. Sie leben ihre Gaben in der Kirche. Alle müssen da hinkommen und dann leben wir unsere Gaben. Und weil wir so extrem leidenschaftliche Christen sind, sind wir nur noch in der Kirche. Jede Veranstaltung, die es gibt, tun wir besuchen. Aber die armen Nachbarn von mir, die können draufgehen. Und ich merke es gar keine Zeit. Ich muss in die Kirche. Und der Daniel war genau am anderen Ort. Nicht mehr in der Kirche, nicht mehr daheim, nicht mehr im Tempel, sondern bei den Okkulten. Und dort hat er sein Licht scheinen lassen. Jetzt sage ich natürlich nicht, wir müssen alle in Okkultismus verschwinden und dort unser Licht scheinen lassen. Aber ich sage, das ist wichtig, dass wir verstehen, dass unser Gottesdienst nicht nur am Sonntagmorgen oder Abend ist oder dann im Hauskreis oder in der Connect Group oder wie das bei euch heisst oder dann, wenn ich an einem Anlass bin, sondern eben dort, wo ich lebe. Dort, wo ich lebe, 7x24 Stunden. Und ich finde, SciSafe macht zum Beispiel eine extrem coole Arbeit. Die machen da eine super Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund. Die leben genau das, was ich davon träume. Absolut Hammer. Und es gibt sicher noch viel mehr, die extrem gut machen. Das wollte ich einfach noch sagen, so ganz nebenbei. Gut, ein dritter Punkt ist Demut. Im Daniel 2 lesen wir dann, wie der Nebukadnezar den Wahnsinnstraum hatte mit dem Standbild. Ich weiss nicht, ob ihr euch erinnern mögt. Der Kopf aus Gold, Brust und Arm aus Silber, Lenden aus Bronze und dann Beine aus Eisen und, oder Füße aus Eisen und Ton. Wahnsinnige Sachen. Und er hat brutal Bauchweh gehabt, als er verwacht ist. Er hat gesagt, hey, irgendjemand muss mit dem Traum deuten, das beunruhigt mich. Und er fragt seine Weisen und sagt ihnen, deutet mir meinen Traum, aber ich traue euch nicht, das ist natürlich so bei unberechenbaren Herrscher. Ich traue euch nicht, sondern ihr müsst mir nicht nur die Deutung vom Traum sagen, sondern ihr müsst mir auch den Traum sagen, den ich allein für mich in meinem Bett geträumt habe. Hey, wenn du so eine Aufgabe gestellt bekommst, spätestens dann weisst, jetzt geht es nur noch übernatürlich, oder? Und die haben natürlich grosse Worte geschwungen und gesagt, unmöglich, oder? Und der ist so verrückt worden, dass er gesagt hat, okay, wenn ihr das nicht könnt, Kopf kürzer, alle zusammen. Nur, der Daniel, der Sadrach, Mesach und der Abednego, die sind eben auch bei diesen Weisen gewesen. Das heisst, die wären alle umgekommen. Und dann, wo der Vollstrecker, der Arioch, gekommen ist und gesagt hat, ich muss euch jetzt alle einen Kopf kürzer machen, hat er gesagt, stopp, ich will zum König. Der Daniel ist zum König und hat gesagt, hey, kann ich, also hey, hat er wahrscheinlich nicht gesagt, aber kann ich, noch ein paar Tage haben, ich werde dir den Traum und die Deutung erzählen. Geh zurück zu seinen drei Freunden und die machen Fürbit. Flehet den Gott an, gib am Daniel den Traum und die Deutung. Und der Daniel kommt das über. Geht zum Nebukadnezar und erzählt das. Und jetzt müsst ihr hören, was der gewaltbereite, okkulte, unberechenbare, atheistische Herrscher sagt. Keine Weisen, Zauberer, Magier oder Seher können dem König das Geheimnis kundtun, nachdem der König, das ist eben der Daniel, der das sagt. Keine Weisen, Zauberer, Magier oder Seher können dem König das Geheimnis kundtun, nachdem der König fragt. Also da kommt jetzt seine Demut, oder? Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse enthüllt. Wow. Und er hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage sein wird. Das ist Demut. Ich glaube, der Nebukadnezar sieht da zu einem vielleicht von der ersten Mal Selbstverständnis von einem Menschen, der weiss, dass alles von Gott kommt. Das Leben, die Weisheit, Träume und selbstverständlich ihre Deutung. Und ich glaube, das hat neben dem, dass der Daniel den Traum gesehen hat und auch deuten konnte, am Nebukadnezar extrem viel Eindruck gemacht, die Bescheidenheit. Weise Magier und alle zusammen, die haben keine Chance, das herauszufinden, aber es gibt einen Gott im Himmel und dem diene ich und der redet zu uns, oder? Wow. Also, der Daniel erzählt den Traum, erzählt die Deutung. Und jetzt das Coole an der ganzen Sache ist, und das ist etwas Typisches vom Reich von Gott, nicht nur der Daniel, der Sadrach, Mesach und Abednego, die ja von Israel geholt worden sind, überleben durch das, sondern alle anderen Okkulten, weiss nicht was für Leute, Weisen werden auch noch damit gerettet. Das heisst, wenn du in deinem Beruf eine gute Entscheidung fällst, die du auf Gott gehört hast, redet das vielleicht eine ganze Firma und die Angestellten, obwohl die gar nicht wissen von Gott. So grosszügig ist Gott und sein Reich. Wie haben sie die Karriere gemacht? Wie sind sie zu Chefbeamten worden im babylonischen Reich? Und der Daniel zum Chef? Nicht mit Ehrgeiz, sondern mit einem Dienst, und jetzt hören gut zu, all die, die einen schwierigen Vorgesetzten haben, mit einem Dienst in Demut gegenüber einem mühsamen Vorgesetzten. Das ist ein bisschen wie Sauerteig. Ihr kennt das Gleichnis auch aus dem Neuen Testament, Matthäus 13, Vers 33. Ein bisschen Sauerteig und dann ein riesen Schwall von Mehl und der Sauerteig fängt das ganze Mehl an von der Säure nach und nach. Das ist das, was passiert ist. Und ich glaube, wenn wir, wie der Daniel, unsere Gaben in der Welt einsetzen und nicht nur in der Gemeinde, dann kann genau das passieren, was da auch passiert ist. Wieso soll es nicht passieren? Gott ist uns zugeneigt, heute wie hier. Dann, Gehorsam gegenüber Gott, Daniel 3. Unterordnung und Gehorsam ist nicht das Gleiche. Das zeigt uns die Situation, wo der Nebukadnezar alle gezwungen hat, sein 30 Meter hohe, 3 Meter breite Götzenbild anzubeten. Der Sadrach, Mesach und Abednego, die haben das natürlich nicht gemacht. Das ist natürlich ruchbar geworden, wie man so schön sagt. Sie sind vorgeführt worden. Aber sie haben gewusst, wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder dienen wir Gott oder wir dienen einem Götz. Aber beides miteinander geht nicht. Und das wissen wir ja auch aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 5, 29. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ist auch schon mal in so einer Gerichtssituation vorgekommen. Also, sie haben sich am König untergeordnet, aber sie haben am König von den Königen zuerst gehorcht. Sie haben zum Nebukadnezar, den ich jetzt nicht mehr weiter beschreibe, habe ich schon gemacht, Folgendes gesagt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die drei Mannsgöckeli stehen vor dem mächtigen Nebukadnezar und sagen ihm Folgendes. Wortwörtlich, den Mut musst du zuerst einmal haben. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht verehren und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Bäm. Daniel 3, Vers 17 und 18. Gott und ihn allein anzubeten, bringt das Babylon-System absolut an den Rand. Der Nebukadnezar ist völlig aus dem Häuschen gewesen. Er hat mit dem Feuer offen getraut, er hat nicht mehr gewusst, was machen. Er ist völlig hilflos gewesen. Versteht ihr? Ja, dann werden die eingehauen. Die sie eingehauen haben, sind verbrannt, weil es so heiss war. Und ich sehe die vierte Person in dem Ofen rein. Er sieht die drei Personen, Sadrach, Mesach und Abednego, und die vierte Person. Und es packt ihn nackt grausen. Ich sag, Jesus. Jesus ist der, der gesagt, hey, müsst ihr noch nicht verraten. Ich bin dann Jesus, weil er später mal wird kommen. Aber jetzt hole ich euch da raus, oder? Gut. Und jetzt, was sagt der gute Nebukadnezar? Das ist eigentlich das, was ich vorher gemeint habe, das kommt erst jetzt. Ich weiss, das war ja ein Weltherrscher, der hat mehr oder weniger die ganze Welt beherrscht, die es hier gegeben hat. Also, die hier bekannt war. Und so wird ein Befehl von mir erlassen, dass jedes Volk, jede Nation und jede Sprache erreicht. Wer nachlässig redet über den Gott von Sadrach, Mesach und Abednego, wird in Stücke gehauen. Und sein Haus wird zu einem Dreckshaufen gemacht. Denn es gibt keinen anderen Gott, der so reden kann wie dieser. Daniel 3,29. Wow, Freund. Das Reich von Gott prallt mit aller Macht aufs Reich von Babylon, aufs Reich von der Finsternis und obsiegt. Und jetzt kommt der von der Loyalität. Der Nebukadnezar hat sorglos weitergelebt bis zum nächsten Traum. Und der hat ihn wieder recht verschreckt. Das war der Traum von einem grossen, riesigen Baum, der umgehauen wird und nur ein Wurzelstock übrig geblieben ist. Der Daniel checkt sofort, um was es geht. Das ist eine Massregelung gegenüber Nebukadnezar, wo sich selber, der ist ein bisschen rückfällig gewesen, oder? Obwohl er das alles gesagt hat, was ich vorher gesagt habe, hat immer ein bisschen sich aufgehoben, oder? Und jetzt hat der Daniel gemerkt, ui, also 7 Jahre lang wird der Arme am Boden rumkriechen und Gras fressen, bis er anerkennt, dass der Gott im Himmel wirklich der ist, was sagen hat. Und was macht jetzt der Daniel, oder? Also, der Nebukadnezar voller Schiss, oder? Sagt, Daniel, kannst du mir das nicht auslegen? Und dann kommt der Daniel und sagt, okay, ich weiss, was das bedeutet. Nein, er hat es eben nicht so gemacht. Und er hat auch nicht gedacht, ja, yeah, ich habe es doch gewusst, jetzt endlich kommt er unter die Räder. Und er hat nicht einmal gesagt, und das ist wahrscheinlich ein häufiger Satz, den ich als Vater schon gesagt habe, oder vielleicht gedacht habe, siehst, ich habe es dir ja gesagt zu den Kindern, oder? Autsch. Sondern er hat Folgendes gesagt, mein Herr und König, was der Traum ankündigt, das möge deine Feinde treffen. Wenn das keine Loyalität ist, hat natürlich schon gewusst, dass es gegenüber dem Nebukadnezar geht. Aber gesagt, hey, das soll deine Feinde treffen. Ich stehe auf deiner Seite. Wie der Daniel den Gerichtstraum von Nebukadnezar interpretiert, macht Eindruck. Keine Spur von Schadenfreude. Und jetzt kommt ein wichtiger Moment. Die Ergebenheit von Daniel hat nichts mit seinem Vorgesetzten zu tun gehabt, sondern mit dem, der ihn in den Dienst gegenüber dem Vorgesetzten einberufen hat. Steht ihr? Also seine Ergebenheit, seine Art, ist nicht das Spiegelbild von seinem Chef, sondern von dem, der ihn berufen hat. Und das ist für uns auch wichtig. Was ist unsere Motivation, um einen guten Job zu leisten in unserer Arbeit? Was ist unsere Motivation, um loyal zu sein gegenüber einem Chef, der uns eigentlich fertig macht? Nicht der Chef, sondern der Chef, der uns berufen hat. Die Strafe von Nebukadnezar, die 7 Jahre sind vorbeigegangen. Und jetzt sagt er 2 Sachen, und bei denen ist dann auch geblieben. Der Nebukadnezar. Seine Herrschaft und seine ewige Herrschaft und seine Königsherrschaft währt von Generation zu Generation. Das heisst, bleibt für immer. Daniel 4,31. Und dann noch 4,34. Ich, Nebukadnezar, preise und erhebe und verherrliche nun den König des Himmels, dessen Taten allesamt Wahrheit sind und dessen Weg das Recht ist und die und der die erniedrigen kann, die hochmütig daherkommen. Stellt euch vor, das Reich von Gott ist in dem Moment an dem Ort völlig durchgebrochen und hat den Mann 180 Grad verändert. Und ich will es einfach nochmal sagen, durch vier Menschen. Wie viel sind wir da rein? Ich zähle mehr als vier. Das heisst, das Potenzial, das ihr da rein habt, das ihr als ICF habt, ist die Stadt zu verändern. Und nicht nur die Stadt, sondern die Schweiz. Und ich werde dem Leo Bicker immer dankbar bleiben. Ich kann euch sagen, ich bin im Kanton Zürich aufgewachsen und das hat für die Jugendlichen nichts gehabt in Zürich. Einfach nichts, nicht nichts, oder? Aber nichts, was die Jugendlichen verändert hat. Und dann ist der Leo mit seiner Frau gekommen und hat das ICF Zürich gegründet und von da hat es einen Ort gegeben, wo die Jugendlichen haben herren können. Versteht ihr? Es hat es schlicht nicht gegeben vorher. Und das ist, weil ein Mann, der euer Chef ist, der euer Leiter ist, sich Gott hingegeben hat, gehorsam war und gesagt hat, okay, Gott, du kannst etwas verändern durch mich, wenn ich mit dir komme. Und das sind eure Gene. Die habt ihr in euch rein. Vielleicht nicht wie in einer Landeskirche und darum müsst ihr Gas geben. Okay, nicht bitter werden, heilig sein, auch im Verborgenen und sonst einfach Buss tun, Gabe in der Welt ausleben, Demut unseren Chefen gegenüber, ihnen zu dienen, auch wenn sie mühsam sind, Gott mehr gehorsam sein als der Menschen in der Anbetung, Loyalität, das sind die paar Punkte, die ich euch aufgezählt habe, nicht als Forderungskatalog, sondern ich glaube, als eine Chance, das Potenzial, das in euch schlummert, das Gott wird führen holen durch seinen Geist. Und das möchte ich gerne noch beten. Ich möchte euch bitte aufstehen dazu. Ja, Vater, du siehst, dass wir nicht gefeit sind davor, bitter zu werden, wenn wir verletzt werden. Du siehst, dass wir zum Teil starke Ungerechtigkeiten erleben. Und dass das extrem weh tut. Dass es so weh kann tun, dass man es 80 Jahre wegsperrt, wie die Großmutter, die Jael erzählt hat. Dass es so fest weh tut, dass man es nicht mehr möchte nennen, dass man es nicht mehr möchte berühren. Aber du willst eben die Befreiung. Du willst die Befreiung, die Großmutter erlebt hat. Und darum dürfen wir es von dich bringen. Und wenn das jemand von uns heute betrifft oder mehrere ist, dann wollen wir dir die Bitterkeit bringen, die aus dieser Verletzung rausgekommen ist. Wir wollen uns dran machen, diesen Menschen zu vergeben, wo sie uns angetan haben. Und Vater, du siehst auch, dass ich im Verborgenen eben nicht immer so lebe, wie man es von aussen sieht. Und du siehst, dass mir das leid tut und dass ich dich da auch um Vergebung bitte. Ja, Jesus, wir kommen vor dich, weil wir wissen, du bist der, der uns befreit. Du bist der, wo wir es sagen können, ohne Scham. Das, was wir den anderen nicht getrauen zu sagen. Danke, dass du uns vergibst, Jesus. Ja, und du willst uns auch den Mut geben, dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten nicht nur innerhalb der Kirchenmauern, sondern auch außerhalb leben. Vater, weil du uns gesetzt hast, wie ein Daniel, wie ein Sadrach, Mesach und Abednego, um das Babylon-System zu knacken. Ich danke dir. Lass uns demütig sein, lass uns verstehen, dass alles von dir kommt. Weisheit, Kraft, das Deuten von Träumen und noch viel mehr. Und lass uns auch gehorsam sein dir gegenüber. Auch dann, wenn es uns Angst macht, wenn uns droht wird, was passiert, wenn wir es nicht machen. Du hast uns gezeigt durch den unglaublichen Mut vom Sadrach, Mesach und Abednego, wie sie durch die Feuerprobe durchgegangen sind und ohne ein verbräuseltes Hörli rausgekommen sind. Wow, wir danken dir, Vater. Danke, dass du uns berufen hast, das Babylon-System zu knacken. Jesus. Danke für dich, Heiliger Geist, der uns Kraft gibt dazu. Amen.